Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina. Und heute wieder zu Gast ist die Annalisa.
Hi.
Und wir wollen wieder übers Autorenleben reden. Wir hatten da ja schon jetzt zwei Episoden. Da haben wir so ein bisschen über die Ideenfindung, die Organisation, die Vorbereitung, den Schreibprozess, die Community und ein paar andere Themen rund ums Schreiben geredet und haben dann in der letzten Episode darüber mit der Überarbeitung sozusagen abgeschlossen und haben aber hier bei uns noch ein paar Themen, über die wir reden wollen. Ja, und das erste Thema ist ja Weiterbildung, also im weitesten Sinne, ja, wie haben wir uns praktisch vielleicht auch das Schreiben beigebracht, wenn man mal vom Schreiben an sich ja absieht, also haben wir Bücher gelesen, haben wir vielleicht stundenlang YouTube-Videos übers Schreiben geguckt und wie haben wir uns da praktisch mit dem Schreiben weitergebildet, vielleicht Bücher gelesen, wo es halt darum ging, wie man plottet etc. Und das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln und da gleich meine erste Frage an dich, was so das Schreiben angeht und das darüber lernen. Hat dir dein Literaturstudium da geholfen?
Ja und nein. Also im Schreibprozess glaube ich nicht direkt, aber ich habe halt dadurch, dass ich gelernt habe, wie Texte funktionieren, wie Sprache funktioniert und so weiter, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen, den man andernfalls nicht hat. Aber das ist, muss ich sagen, erst im danach hilfreich. Also während ich schreibe und so weiter, hilft mir das Wissen nicht so wirklich, sondern es ist eher ein, ich kann danach mit einem anderen Blick auf meinen Text gucken, um dann nochmal andere Dinge zu sehen, die ich halt sonst nicht gesehen hätte, sowas wie Spannungsbögen und all sowas. Tatsächlich, das, was mir am meisten geholfen hat für mein Schreiben selber, waren tatsächlich YouTube-Videos und Podcasts.
Und dann einfach wild durcheinander oder hast du dich dann immer zu bestimmten Themen ja informiert oder war es da eher so, dass du gesagt hast, ich höre jetzt Podcast XY oder schaue mir den YouTuber XY an, der hat immer darüber redet und nehme einfach von dem alles mit.
Am Anfang war es primär ein, ich gucke alles, was ich finden kann und habe dann auch den Channel von Annika Bühnemann auf YouTube hoch und runter geguckt. Ich glaube irgendwie vom Schreiben leben. Heißt der, glaube ich. Die hat sehr, sehr, sehr viele Tipps, was Schreiben angeht, wo man auch gut reinkommen kann. Also sehr gut auch einfach Tipps, die man sehr leicht umsetzen kann. Das war immer sehr hilfreich. Und habe dann auch hoch und runter Podcasts gehört. Einfach das, was gerade da war, was ich gerade gefunden habe von Leuten, die ich halt cool fand, denen ich gut zuhören konnte, weil ich kann nicht mit allen Podcasts, ich komme nicht mit allen Podcasts klar. Es gibt auch viele Schreibpodcasts, die ich mir zumindest nicht auf Dauer geben kann. Und dann irgendwann, als ich das Gefühl hatte, ja, ich verstehe, wie es funktioniert und ich kann die Theorie dahinter, habe ich dann tatsächlich angefangen zu gucken, das ist gerade mein Problem zum Beispiel. Ich will eine Action-Szene schreiben, ich habe keinen Plan, wie man das macht. Und dann habe ich halt angefangen, dann gezielt nach Videos oder Podcast-Folgen zu gucken, zu suchen, die genau dieses Thema abdecken, um mich da in diesem Bereich weiterzubilden. Ansonsten halt, wenn eine der Channel oder eine der Podcasts, die ich sehr, sehr gerne höre, was Neues hat, gucke ich es meistens auch einfach mittlerweile immer noch, auch wenn ich das Gefühl habe, das weiß ich schon, einfach um auch mal eine andere Blickwinkel zu bekommen und vielleicht Neues zu erfahren oder quasi zu hören, ja, ich mache das richtig so.
Und ist da, du hast ja jetzt schon eine YouTube-Geschichte erwähnt, sind da vielleicht noch andere Sachen hängen geblieben, ein Podcast, den du vielleicht da an der Stelle empfehlen kannst, den du halt vielleicht jetzt nicht mehr regelmäßig hörst, aber zumindest gut fandest?
Also einer der ersten Podcasts war Schreibdilettanten.
Ja, die kenne ich auch. Die habe ich auch eine ganze Weile gehört.
Ich merke mir einfach diese Namen nicht. Es tut mir so leid, weil ich finde die echt
Markus
toll.
Markus und Axel.
Ja, also die Vornamen kriege ich auch noch hin, aber die Nachnamen nicht. Aber wirklich coole Personen, voll nett und sehr sympathisch, die auch einen sehr guten Überblick für alle Themen, die sie besprechen haben und haben auch unfassbar viele Folgen. Also da findet man, wenn man sucht. Dann, wie ich meinte, Annika Bühnemann. Ich glaube, das waren so die ersten zwei, mit denen ich tatsächlich gestartet bin. Und dann noch der Podcast von Nicole Böhm. Ich weiß nicht, wie der heißt. Schreib einfach. Ich glaube, der heißt Schreib einfach. Und von Kim Leopold, Writing Dream. Ich bin so schlecht mit Namen und mit Titeln und sowas, aber ich glaube, das sind so die, die ich am liebsten höre und seit neuestem jetzt auch zwischen den Worten, zwischen den Zeilen von A.D. Wilk. Sind so meine, die ich immer höre, wenn da neueste Folgen sind, egal welches Thema, höre ich einfach, weil es gibt guten Input und nur wenn man das Thema schon glaubt zu verstehen, heißt es ja nicht, dass man nicht noch Neues lernen kann, zum Beispiel über Charakterentwicklung oder sowas. Und wie ist das bei dir?
Das ist richtig und ich glaube, dass das, also Schreibdilettanten habe ich auch gehört. Ich glaube, der Axel, der folgt mir auf Twitter sogar, total Fame.
Ich glaube mir auch.
Ja, werden wir natürlich alles in die Shownotes packen, die ganzen Podcasts, die wir hier erwähnt haben. Und ich habe, also Schreibdilettant habe ich sehr, sehr lange gehört, wobei das, wenn ich es richtig gehört habe, war das ursprünglich, also ich nagelt mich nicht drauf fest, aber war das ursprünglich, glaube ich, eine YouTube-Serie, die praktisch ja auch als Podcast, ich sag mal, mitverlegt wurde, ne?
Ist es immer noch. Also die machen immer ihren Skype-Anruf oder was auch immer, über welche auch Plattform auch immer, nehmen das auf und halt mit Bild kommt das dann auf YouTube und ohne Bild dann auf Podcast. Aber man verpasst jetzt nicht so viel, wenn man das Bild nicht hat. Also man verpasst teilweise lustige Grimassen und dass das Bild hängt und sowas. Das ist schon lustig, aber es ist jetzt nicht, dass man unbedingt das YouTube-Video gucken muss. Es reicht völlig, das zu hören.
Genau. Und ich habe gerade mal meinen Podcatcher aufgemacht und ich habe da nämlich auch ein paar Buch-Schreib-Podcasts drin. Muss allerdings sagen, ich glaube, ich habe die alle noch nicht gehört. Aber kann ja trotzdem mal erzählen, da habe ich einmal Buch-Schreiben, der Bookerfly-Podcast für angehende Autorinnen und Autoren. Das ist von diesem Bookerfly-Club, das ist so ein Autorenclub, da kann man sich, glaube ich, für 25 Euro im Monat einkaufen. Dann entsprechend halt, entsprechenden Austausch finden. Und den habe ich abonniert. Und dann habe ich den Podcast Rohfassung von Book and Soul abonniert. Den habe ich auch noch nicht gehört. Allerdings kenne ich da die Leute, die den machen und so aus Schreibtreffen. Und das war halt schon sehr, sehr sympathisch. Und ich vermute, dass der Podcast da in die gleiche Schiene geht. Also könnt ihr ihn sozusagen fast ungehört empfehlen. Ich glaube, dass ich sie auch bisher noch nicht gehört habe, ist halt so ein bisschen mein Podcast Gewohnheiten geschuldet, weil ich halt zum Einschlafen Podcasts höre hauptsächlich und da höre ich aber keine Podcasts, die mir so wichtig sind, dass ich sie praktisch am nächsten Tag dann nicht mehr weiß, an welcher Stelle ich aufgehört habe. Und das sind dann so mehr Podcasts, die ich beim Spazieren höre, die mir wichtig sind und da würden die dann mit reinzählen. Aber da ist es dann so, fürs Spazieren habe ich noch einen anderen Podcast, den ich dann bisher noch zu Ende hören muss. Ich glaube irgendwie 60, 70 Stunden noch. Und erst dann suche ich mir sozusagen den nächsten Spaziergeh-Podcast aus. Aber das sind so die beiden Buch-Podcasts, die ich da drin habe. So YouTube muss ich sagen, eigentlich gar nichts, weil ich finde Videos immer furchtbar. Weil Videos gehen mir immer zu langsam. Also im Sinne von, da erklärt jemand 6 Minuten irgendwas, was es irgendwie so in einen Absatz eigentlich gebracht hätte, wenn du das in den Textform hast. Da ist es dann so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich sag mal, bei Podcasts finde ich es immer noch sehr, sehr angenehm, wenn man die unterwegs zwischendurch hören kann. Und da dann auch über die Episoden dann, gut, das hast du bei YouTube wahrscheinlich genauso, auch eine Beziehung zu den jeweiligen aufbaut, die das Ganze machen. Was ich dann relativ viel hier im Regal habe, sind Schreibbücher. Und zu diesen Schreibbüchern kann ich vielleicht ein bisschen was sagen. Also ich habe hier nicht so viele. Ich zähle mal durch. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich fürchte, die Hälfte habe ich auch noch nicht komplett gelesen. Aber das muss ja nicht. Ein Buch, was ganz oben liegt, ist hier die Autobiografie von Stephen King. Das Leben und das Schreiben ist, wie der Name schon sagt, eine Autobiografie. Aber er redet halt unglaublich viel über das Schreiben. Und die habe ich relativ früh gelesen.
Die will ich auch unbedingt noch lesen. Das ist so das Ding, was einem empfohlen wird, habe ich das Gefühl. Ich weiß tatsächlich gar nicht so viel davon. Aber es soll sehr, sehr spannend sein und habe ich mich tatsächlich noch nicht rangetraut. Ich habe ein bisschen schwieriges Verhältnis zu Schreibratgebern in Buchform, aber dazu vielleicht später mehr.
Genau. Also man muss dazu sagen, das ist wirklich eine Autobiografie, es ist weniger ein Schreibratgeber. Er redet zwar übers Schreiben, aber er redet halt auch davon, wie er von einem LKW überfahren wurde. Ohne zu spoilern.
Hat er überlebt?
ich spoiler nicht. Und man muss aber sagen, ich habe das, ich glaube, mit 15 oder 16 gelesen. Also relativ lange her und es waren zwei Erweckungserlebnisse da sozusagen drin. Nämlich das, was ich da sozusagen das erste Mal gehört habe, da war es mit dem Internet auch noch nicht ganz so weit her, ne, damals. Heute hörst du ja in jeder Ecke irgendwie, der erste Entwurf ist Mist und so, ne? Und er hatte das hier praktisch auch aufgebracht und hat auch gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der Beruf nicht Schriftsteller heißen sollte, sondern Überarbeiter. Und das war erstmal so ein Erweckungserlebnis. Und dann ist in diesem Buch noch was ganz anderes Tolles drin. Man hat ja irgendwie was geschrieben, ne? Und denkt sich so, das ist doch nur Krakelei, was ich hier geschrieben habe. Das ist nichts wert und was weiß ich, ne? Und es gibt da eine Passage im Buch, da gibt er dir offiziell als Stephen King die Erlaubnis, dass du dich auch Autor schimpfen darfst oder Schriftsteller in dem Fall, glaube ich. Und das war, ja, das war halt toll, ne? Das war so dieses, aha, ein Schriftsteller macht nicht mit dem ersten Entwurf und hat dann dieses fertige tolle Buch, ne, sondern da steckt halt unglaublich viel Arbeit drin. Und was du jetzt gesagt hast, dass das immer so empfohlen wird, weiß ich nicht. Also bei der Autobiografie habe ich es nicht so mitbekommen. Es gibt aber ein anderes Buch, das habe ich hier als nächstes, wo ich das Gefühl habe.
Lass mich raten. Save the Cat.
Nein.
Oh, verdammt, das sind die zwei Bücher, die mir immer empfohlen werden. Das sind so die zwei Bücher.
In dem Fall ist es über das Schreiben von Sol Stein. Hier steht Lektor, Bestseller, Autor und Dozent für Creative Writing. Und das soll wohl ein richtig gutes Buch sein. Ich habe es bisher noch gar nicht gelesen. Es steht seit ungefähr 3-4 Jahren bei mir im Regal. Und es ist auch ein relativ altes Buch, auch wenn ich hier eine etwas neuere Edition habe. Aber ich glaube, wir können ja mal vorne kurz reingucken. Die deutsche Version, die englische Originalausgabe ist 1995 erschienen. Also ist schon ein bisschen älter. Aber das gilt wirklich als Klassiker und die deutsche Version ist von 2015. Und wir können ja mal kurz ins Inhaltsverzeichnis gucken, da sind ja doch ein paar interessante Sachen. Da geht's halt über die Grundlagen, also die fängt schon gut an. Erstens, die Arbeit eines Autors ist ganz anders, als sie denken. Und ja, da hat er wohl recht, ne? Und dann geht's um fiktionale Literatur, also da geht's wohl um, das sieht alles sehr gut aus, hier Wahl der Perspektive, ein Schlüssel zum gelungenen Handlungsentwurf. Ich glaube, ich hätte nicht reingucken dürfen, das Buch erscheint mir jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Und dann geht's weiter mit dem, also es gibt so größere Abschnitte, fiktionale und nicht-fiktionale Literatur, dann gibt's um nicht-fiktionale Literatur und literarische Werte, da geht's halt um Trivialliteratur, der Blick fürs Detail, Vergleiche und Metaphern. Und die Redaktion mit dem Kapitel Triage, Überarbeitung in der Belletristik. Das klingt irgendwie hardcore. Naja, also ich glaube, ich werde dieses Buch mal zeitnah lesen. Das erscheint mir doch interessanter, als ich dachte. Und dann gibt es im deutschen Raum noch ein relativ bekanntes Buch. Das wird irgendwie relativ oft mal, also hier seit 30 Jahren das Standardwerk, hier steht hinten drauf. Und das ist das Handbuch für Autorinnen und Autoren. In der 8. Auflage habe ich das hier. Und wenn man damals in das Verzeichnis geht, also da geht's wirklich einmal quer durch, wie man Heftromane verkauft, wie man fürs Theater schreibt, Hörspiele produziert, Literaturzeitschriften, wie man Exposés macht, mit Literaturagenten verkehrt, Verlagung und Genres, wie man Geld mit literarischen Dienstleistungen verdient, auch Geschichten übers Recht und solche Sachen, sind in diesem Buch drin. Also da geht's ja auch übers Schreiben, aber auch viel um das Ganze, ja, drumherum möchte ich es nennen. Und dann habe ich noch 4 Bücher, die haben eine Gemeinsamkeit hier. Die sind alle aus der Für Dummies-Serie. Also ich mag diese Für Dummies-Serie eigentlich sehr, sehr gerne, weil die ist immer so vom Erklärstil her. Also man fühlt sich halt ein bisschen an die Hand genommen. Das mag ich immer sehr. Da habe ich einmal Besser schreiben für Dummies. Da geht's gar nicht so genau, glaube ich, wenn es richtig ist. Da geht's wirklich ums Schreiben an sich. Also aber mehr auch so in Richtung Textbeiträge und nicht unbedingt Buchvorhaben. Das wird zwar auch behandelt, aber mehr so im Sinne von, wie man Texte auf Leser zuschneidet, was man vielleicht bei Online-Texten anders machen muss, wie man mit Zeitdruck, Blockaden etc. umgeht. Aus der Für Dummies-Serie, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, haben wir dann noch Rechtschreibung für Dummies und deutsche Grammatik für Dummies, weil ich halt dann immer gerne ein bisschen mehr um das Ganze drumherum erfahre und mir nochmal ein paar Regeln da anschaue. Und wo ich auch schon reingeschaut habe, und da tun wir auch wieder den Bogen zu den Podcasts schließen, ist Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies. Das ist nämlich von Axel Hollmann und Markus Johannes, also praktisch die beiden Schreibdilettanten. Und das sind so die Schreibbücher, die ich hier habe, die ich, glaube ich, zumindest bei dem, was ich so reingeguckt habe, auch empfehlen kann. Hast du denn noch irgendein Buch, was dir sonst immer empfohlen wurde?
Save the Cat. Ich weiß den Autor nicht. leider. Ich merke mir das einfach nicht. Ist irgendein Amerikaner, glaube ich. Und das ist zwar eher für die tatsächliche Screenplay, also für, wie heißt es im Deutschen, Drehbücher, also tatsächlich dann eher für Drehbücher schreiben, aber der hat so eine Art Vorlage geschrieben, nachdem tatsächlich sehr viele andere Strukturen, also Plotting-Strukturen erstellt wurden und mit denen sehr, sehr viele AutorInnen arbeiten. Und deswegen wird das sehr empfohlen. Ja, genau. Das sind tatsächlich Stephen King und Save the Cat sind so die zwei, die mir tatsächlich immer wieder unterkommen. Und dann auch das Romane schreiben für Dummies ist auch hin und wieder dabei. Aber ich würde sagen, es gibt so viele Schreibratgeber.
Ich glaube auch, das Romane schreiben für Dummies ist wahrscheinlich hier im Deutschen dann auch noch ein bisschen bekannter, weil es halt zwei deutsche Autoren sind, ne? Und sonst hat man das Gefühl, dass relativ viel englische Literatur dann praktisch ins Deutsche übersetzt wird und manche Sachen kann man dann auch nicht eins zu eins dann halt, ich sag mal, auf unseren Kulturkreis und unsere Sprache dann anwenden. Das ist dann natürlich schön, wenn da auch deutsche Autoren mal was dazu geschrieben haben. Jetzt hattest du ja gesagt, dass du so ein gespaltenes Verhältnis hast zu Informationen in Textform, nenne ich es mal, was so Schreibratgeber etc. angeht. Warum ist das bei dir so?
Es ist tatsächlich eine Abneigung gegen Bücher. Bitte zitiert mich da nicht. Weil ich liebe es, Blogartikel zu bestimmten Themen zu lesen. Ich glaube, was so ein bisschen das Ding ist, ist, dass ich gerne mir ein Thema raussuche und mich dann dazu belese und dann bei 5 Quellen gucke, was die dazu sagen und das halt bei Büchern sehr schwierig ist. Und ich auch wesentlich lieber Informationen höre, als sie zu lesen. Also kurze Texte gehen immer noch besser, also so Blogartikel gehen noch ganz gut, wenn ich mich drauf einlasse, also wenn ich die aktiv suche. Ansonsten bin ich halt einfach ein Mensch, ich nehme Informationen wesentlich besser auf, wenn ich sie höre. Und das heißt, vielleicht hole ich mit dem nächsten Mal Audiobooks zu den Büchern. Das wäre vielleicht noch eine gute Option. Aber ich glaube, ich bin dann auch nicht so aufnahmefähig, dass ich tatsächlich das Buch mich hinsetzen könnte, das durcharbeiten könnte und da wirklich alles Sinnvolle rausziehen könnte. Dementsprechend, ich bin dann lieber, dass ich so gucke, was gibt es und dann mich ein bisschen dazu belese, Videos gucke, Podcasts höre und habe tatsächlich auch 1-2 Personen in meinem Umkreis, die relativ schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den ganzen Schreibratgebern lesen. Das war dann, ja, es sind Negativbeispiele, würde ich jetzt einfach mal so sagen, die nicht immer zutreffen müssen, aber das ist dann so ein bisschen das gewesen, dass sie das Gefühl hatten, sie müssen sich jetzt an das alles halten und das sind die Regeln und du darfst nicht davon abweichen und dann einfach da eine völlige Überforderung zu haben, alles richtig machen zu müssen. Und so ist es natürlich nicht, aber ich kann verstehen, dass sich Leute in so einem Punkt so fühlen und ich glaube, mir wird es auch schnell so gehen zu sehen, das mache ich anders oder sowas und dann so ein bisschen sich zu hinterfragen, ist das überhaupt alles so richtig? Und deswegen, ich konsumiere dann lieber in kleineren Häppchen und von verschiedenen Leuten.
Ja, ich glaube so, oder auch vorhin meintest, dass es relativ viele Schreibratgeber gibt und ich glaube, ich wollte gerade sagen, ohne es böse zu meinen, aber ich glaube, davon ist auch wahrscheinlich eine ganze Menge dann auch qualitativ nicht so hochwertig. Was du auch sagtest, ne, dass so Schreibratgeber, die halt sagen, das muss so gemacht werden oder das Gefühl vermitteln, das ist natürlich dann auch immer unschön, weil man dann ja so ein bisschen dann snagt dann an einem und denkt sich so, das kriege ich doch nie hin und lässt dann vielleicht sein Herzensprojekt, anstatt es einfach zu schreiben und dann ja in die Überarbeitung zu gehen, ne?
Ja. Habe ich tatsächlich ein paar Leute in meinem Umkreis, bei denen das so war. Und da hatte ich einfach dann in den Momenten meistens zu viel Angst, dass es mir auch so geht. Und außerdem, ich habe keine Lust, mir 5 verschiedene Bücher zu holen. Und dann, damit ich sie im richtigen Moment da habe, um dann zu sehen, entweder widersprechen die sich alle vollkommen oder sie sagen alle komplett das Gleiche. Und deswegen, wie gesagt, Internet viel lieber. Und tatsächlich auch einiges, was Stephen King in seiner Biografie schreibt, gibt es auch im Internet zu finden. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen was tatsächlich auch draus gelesen und vermutlich auch viele andere Tipps sind ja so oder so ähnlich auch im Internet zu finden und dann, ja,
Genau, wobei bei Stephen King ist es dann halt wirklich so, es ist halt kein Schreibratgeber, sondern es ist halt eine Geschichte, die halt erzählt wird, die halt ziemlich toll ist. Ne? Also auch sehr eindrücklich erzählt, wie man vom LKW überfahren wird. Das ist so Wissen, das muss man nicht haben, aber es war ganz interessant. Ich glaube auch, zumindest die Schreibratgeber, die ich hier zu liegen habe, das sind halt keine, die man dann rausholt, sondern ich glaube, die liest man vielleicht einfach mal so ohne Kontext und wenn man später nochmal drüber nachdenkt, ach, da war doch was, guckst du vielleicht nochmal rein. Aber ich glaube, das ist eher so, man liest die halt und nimmt vielleicht von dem ganzen Wissen, was da drin sind, wenn überhaupt irgendwie 20% dann für sich auf. Aber das sind dann vielleicht wirklich 20%, die einen an der Stelle bereichern. Hast du denn noch irgendwas anderes? Also wir haben ja gesagt, Bücher, Podcasts, YouTube, dann ja gut, ein Literaturstudium. Irgendwas anderes, wo du sagst, das hast du zur Weiterbildung genutzt oder darüber oder irgendwas, worüber wo du praktisch sehr, sehr viel über das Schreiben an sich halt erfahren hast?
Andere AutorInnen. Also sowohl im Internet, dann sich austauschen auf Twitter, Instagram und so weiter. So dieses, ja, wie machst du das? Wie machst du das? Und auch Bücher von anderen zu lesen, um zu sehen, wie beschreibt die und die Person eine Szenerie oder und so weiter. Und dann halt im Gespräch tatsächlich auf Schreibtreffen, indem man dann tatsächlich darüber redet und in die Materie reingeht und dann hochphilosophische Unterhaltungen über, wollte gerade sagen, Kommasetzungen, aber ganz so extrem ist es nicht, aber halt zur Aufbau von Szenen, zu all den Themen, die dann halt vielleicht, wo man nicht mehr so viel findet oder bei denen man so ganz große Fragezeichen im Kopf hat.
Und man muss auch sagen, also einmal vielleicht nochmal zu den Community-Geschichten, das hatten wir dann in einer unserer vorherigen Autorengeflüster-Episoden auch nochmal ein bisschen genauer aufgedröselt. Und ich finde ja auch solche, ja, das ist definitiv Weiterbildung, wie du schon sagtest, ne? Und man muss aber nicht denken, dass man sich nur über das Schreiben unterhält, beziehungsweise nicht über das Schreiben im engen Fokus, sondern ich hatte heute eine etwas längere Diskussion darüber halt, beziehungsweise einen Austausch, ja, welchen Stift man denn nimmt, um Bücher zu signieren. Und das ist auf der einen Seite total witzig, aber auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das mich dann wirklich interessiert hat und ich mich da ein bisschen reingenördet habe, um herauszufinden, was ist der optimale Stift, um ein Buch zu signieren.
Ja, absolut. Und was ich gerne noch machen würde, ist irgendwann ein tatsächliches Schreibstudium zu machen oder halt einfach so Schreibkurse, gibt's ja ganz viele, genau, gefühlt so viele Ratgeber es gibt, so viele Kurse und Studiengänge gibt es auch und ich liebäugel da immer schon seit einer ganzen Weile mit, die ja auch zu bestimmten Themen sind und sowas wie Dialoge aufpeppen oder das perfekte Exposé oder leichter pitchen und so weiter, so die ganzen Themen, bei denen man sich manchmal denkt so, wäre eigentlich cool oder dann halt gibt es natürlich auch von ein, zwei, ich glaube primär Fernunis, ich glaube eine Uni gibt es auch in Deutschland, die das tatsächlich ein Studium zum kreativen Schreiben anbietet. Mit sowas liebäugel ich tatsächlich nochmal. Weiß nicht, ob ich das umsetze, weil das ist unfassbar teuer.
Was ich auch gesehen habe, es gibt so Schreib-Retreats, wo du dich praktisch über eine Woche mit Gleichgesinnten für relativ viel Geld, muss man dazu sagen, was ich da gesehen habe, auf einem Dingens einschließt und dann wird halt geschrieben und gemacht und getan und zwischendurch noch irgendwelche Veranstaltungen. An sich, so vom Programm her, war das ganz interessant, zumindest vom Lesen her. Ich weiß nicht, ob ich sowas machen würde. Hattest du schon mal mit sowas Berührungspunkte oder zumindest mal gesehen, dass es sowas gibt?
Also auf einen Schreibretreat bin ich tatsächlich noch nicht gegangen, aber ich habe mal mit einer guten Freundin eine Art Schreiburlaub gemacht, sind an die, ich glaube Ostsee war es, gefahren, weil sie ein Buch geschrieben hat, beziehungsweise schreiben wollte, das in dem Ort spielt und dann meinte sie, sie will da gerne hin, sie würde sich das gerne mal angucken, ob ich nicht Bock habe mitzukommen. Und dann waren wir da eine Woche und sie hat halt quasi Recherche betrieben vor Ort und ein bisschen ihr Buch überarbeitet. Und ich habe in der Zeit Inventing Cinder geschrieben. Und das war sehr, sehr schön, weil man einfach sehr, sehr viel Zeit aufs Schreiben getan hat, dann sehr, sehr viel Zeit auch noch sich so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und dann haben wir uns natürlich auch sehr viel unterhalten, nicht nur übers Schreiben, weil nachdem du 10 Stunden geschrieben hast, na ganz so extrem nicht, aber 8 Stunden geschrieben hast und nochmal 3 Stunden unterwegs warst am Strand, hast du dann, glaube ich, auch nicht mehr den Kopf dafür, jetzt noch weiter übers Schreiben zu reden. Deswegen stelle ich mir so Writing-Retreats ein bisschen schwierig vor, weil wenn du dann tatsächlich sehr viel schreibst und dann noch Input hast, ich glaube, das könnte ziemlich anstrengend werden. Aber vielleicht mache ich es mal. Oder einfach mit anderen FreundInnen und dann einmal mal eine Woche, am besten noch ohne Handy. Naja, ohne Handy geht nicht, aber zumindest ohne viele Ablenkungen dann irgendwie dahin und irgendwo hin, wo es cool ist, wo man dann halt tatsächlich nur das Ziel hat, zu schreiben oder zu überarbeiten.
Und vor allem, du hast ja, das war dann auch ein sehr erfolgreicher Urlaub, weil das Buch hast du ja mittlerweile auch schon seit einer ganzen Weile, wenn ich es richtig im Kopf habe, veröffentlicht, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das jetzt aufnehmen, hat es jetzt gerade seinen ersten Geburtstag. In dem, wenn es erscheint, ist es schon ein bisschen länger her. Also der Podcast erscheint, ist es schon ein bisschen länger her.
Gibt es da vielleicht auch einen Nachfolger in Zukunft, wenn wir schon dabei sind?
Mal gucken. Also es wurde sich gewünscht. Ich habe eine Idee für den dritten Teil, aber die Ideen für den zweiten Teil sind irgendwie noch nicht vorhanden. Dementsprechend, wer weiß.
Na, du könntest ja einfach behaupten, dass es einen zweiten Teil gibt und veröffentlichst einfach den dritten und guckst dann zu, wie die Leute.
Das wäre lustig, ja.
Tja, das habt ihr exklusiv hier gehört.
Genau.
Ja, ich glaube, so das Thema Weiterbildung haben wir zumindest, was uns betrifft, soweit durch, würde ich sagen.
Ja.
Und unser nächstes Thema auf der Liste ist ja Software. Das hatten wir in der ersten Episode schon mal, glaube ich, ganz grob angerissen. Aber hier geht es dann vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail, damit wir uns dann gegenseitig die Köpfe einschlagen können. ich denke, es wird ganz gesittet laufen. Vielleicht erstmal so ganz grobes Dingens. Hast du, als du praktisch angefangen hast mit Schreiben, ich vermute, da haben wir beide nicht über Schreibsoftware nachgedacht, sondern haben uns irgendwie Word oder einen Editor oder was ist damals Open Office genommen und da irgendwas reingeschrieben, vermute ich mal.
Ja, also meine ganz ersten Bücher habe ich alle per Hand geschrieben. Also die sind alle nicht fertig geworden. Also so bis, keine Ahnung, 12, 13, alles per Hand. Dann irgendeinen Editor auf dem Computer, der vorinstalliert war. Es war nicht Word. Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Also uralt. Und dann tatsächlich Word, ja. Also als ich dann 2017 wirklich angefangen habe, viel zu schreiben und auch Dinge zu Ende zu schreiben, seitdem war es dann Word und irgendwann bin ich dann auf Scrivener umgestiegen.
Genau, und ich hatte das mal irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder Podcast gehört oder so, und da ging es halt darum, dass halt so eine Textverarbeitung wie Word oder zum Beispiel LibreOffice oder wenn es auch nur der ganz normale Editor ist, ja für Texte eigentlich relativ schwierig ist, und sie hatten das da so ein bisschen verargumentiert, so ein Drehbuch oder so ein Buchtext, der besteht ja aus einzelnen Szenen, aus Kapiteln etc. Und manchmal möchte man halt Szene sowieso nochmal davor packen oder danach, also die Szenen hin und her variieren und was weiß ich, was vielleicht besser passt, wenn man dann beim Schreiben das feststellt. Und das ist bei Wörtern ein bisschen schwierig, dann kopiere ich da halt hin und her und versaue mir vielleicht das Dokument. Und was auch so ein Ding ist, dass du praktisch ja in jeder Schreibsoftware eigentlich dein Projekt so ein bisschen sinnvoller strukturierst kannst. Das heißt, vielleicht Ordner für Kapitel anlegen und dann auch noch in der Software, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, ja auch noch spezielle Tools hast für Outlines, für Charaktergeneration und was weiß ich nicht alles. Und es gibt ja durchaus eine ganze Menge an Autorensoftware. Da muss man dann auch, finde ich, so ein bisschen irgendwo einen Cut machen, was noch als Autorensoftware zählt, weil es gibt zum Beispiel EF Writer, das ist so ein ganz minimalistisches Schreibdingens in Markdown für Text einfach. Das würde ich zum Beispiel nicht als Autorensoftware zählen, weil es halt, auch wenn es eine ganz tolle Software ist, halt ja doch erstmal nur ein Editor ist, ne? Und du hattest jetzt Scrivener gesagt, was ich gerne benutze, ist Ulysses. Was auch immer ganz toll gelobt wird und so, wo ich zum Beispiel überhaupt nichts mit anfangen kann, ist Papyrus.
Oh, ich liebe Papyrus. Papyrus ist nur leider so teuer.
Hast du noch eine andere Schreibsoftware, von der du gehört hast, die viele Leute vielleicht benutzen, die ich jetzt vergessen habe?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest alle AutorInnen, die ich kenne, bis auf dich, benutzen entweder Scrivener oder Papyrus. Benutzt du ja beides nicht?
Ja, ich habe früher, als ich bin also vor meiner Editorphase sozusagen weg, bin ich zu Scrivener gewechselt, weil ich finde, Scrivener auch in den heutigen Versionen ist eigentlich eine ganz tolle Software, ist preislich sehr attraktiv, kostet, glaube ich, ich müsste jetzt gucken, irgendwas 50, 60 Euro als Einmalzahlung, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube 50 Dollar und wenn du den Nano gewonnen hast, die Hälfte.
Ah, cool.
Also ich glaube, ich habe es damals für 25 oder 30 Euro bekommen.
Okay. Scrivener hatte zwei Probleme. Ich wollte immer mobil schreiben auf dem iPad, damals vor 100 Jahren. Und wobei ich mittlerweile für mich festgestellt habe, das funktioniert nicht. Aber damals hatte ich halt noch das Gefühl, ja, da kannst du unterwegs produktiv sein. Und da war es dann halt so, die haben mit ihrer Mobilversion wirklich unglaublich lange gebraucht, also habe ich mich nach was anderem umgeschaut. Das war aber nur so der 30% Grund, warum ich irgendwann von Scrivener weg bin. Es gab noch einen ganz anderen Grund. Und zwar, ich möchte mich auf den Text konzentrieren. Und bei Papyrus ist das, glaube ich, auch so. Und bei Scrivener, da kannst du halt ja ganz normal formatieren, wie du es halt bei Word kennst und so. Und musst dafür dann praktisch die Maus benutzen, um irgendwas fett zu machen etc. Und das fand ich irgendwie fürchterlich, weil ich bin halt ein Freund von Markdown. Das ist praktisch, man schreibt halt einfach in einem ganz stinknormalen Texteditor den Text und strukturiert den nur. Das heißt, wenn ich da eine Raute schreibe, ist das eine Überschrift der ersten Ordnung. Und wenn ich zwei Rauten schreibe, nacheinander der zweiten Ordnung. Wenn ich einen Text kursiv oder fett machen möchte, dann tue ich den einfach in Sternchen einfassen. Also ich kann praktisch, ohne meine Hände von der Tastatur zu nehmen, dieses Markdown schreiben. Und kann das dann später in alle möglichen Formate, also in hübsche PDFs und so formatieren, wo dann natürlich aus diesen Sternchen dann den Überschriften wieder entsprechende Elemente gemacht werden. Das als kurze Vorrede. Und das macht Ulysses halt. Ulysses ist halt eine reine Markdown-Applikation für wirklich Autoren. Und das fand ich dann wirklich so, als ich das entdeckt habe, war das so für mich so, wow, Erwägungserlebnis und ich habe meine perfekte Software gefunden und war damit echt oder bin damit immer noch glücklich. Früher war Ulysses dann auch ein Einmalkauf. Mittlerweile haben sie das als Abo-Modell gemacht, haben auch erklärt, warum, weil sie halt sonst das Problem haben, sie mussten halt in jeder neuen Version, damit neue Leute das wieder kaufen, wieder irgendwelche tollen, riesen Features einbauen, aber konnten sich praktisch gar nicht so auf die Pflege konzentrieren, weil sie halt immer gucken mussten, wie finanzieren sie sich über die Zeit, ne? Und haben das dann irgendwann als Abo gebaut und haben dann auch diese Rechnung wirklich in einen schönen Blogbeitrag gepackt, damit man es auch als Außenstehender sozusagen nachvollziehen kann, warum sie das getan haben. Nicht, weil sie übermäßig gierig sind, sondern einfach, weil sie halt eine Software halt kontinuierlich betreuen müssen und auch wollen. Und da an der Stelle halt dann gesagt haben, okay, das sind irgendwie, ich glaube, ich weiß es nicht genau, weil ich habe damals das Wechselangebot da mitgenommen. Das heißt, ich bin da noch ein bisschen günstiger unterwegs pro Jahr. Aber es ist, glaube ich, ein Fünfer pro Monat, wo sie halt sagen, das ist sozusagen die Tasse Kaffee, die du dann im Starbucks nicht kaufst, sondern die du halt in deine Schreibsoftware investierst. Und es ist auch eigentlich, ich glaube, das einzige Stück Software, was ich wirklich im Abo dann auch gerne bezahle und auch habe, weil ich es da halt für mich, ist es wirklich ein essentielles Tool, was ich auch den wirklich, ich will nicht sagen täglich, aber sehr oft pro Woche benutze und wahrscheinlich auch täglich, ohne dass ich denke, ich merke. Genau, das ist so Ulysses und was mir bei Ulysses gefallen hat, ist dann auch, dass man halt so eine Schreibbibliothek hat, das heißt, alle meine Projekte sind in dieser riesigen Schreibbibliothek ordentlich strukturiert natürlich und das fand ich irgendwie toll, weil ich dann auch gemerkt habe, oh, so viel habe ich schon geschrieben und dann gibt's da halt auch tolle Features wie, ja, dieses klassische, ich brauche ein Wortziel, ich muss gucken, Statistik, wie viele Wörter habe ich schon, wie lange brauche ich, um das vorzulesen und dann hat Ulysses auch einen relativ brauchbaren Export, das heißt, ich kann das mal schnell in hübsche PDFs, in HTML, in was weiß ich exportieren und ich eigentlich wirklich alles, was ich schreibe, schreibe ich eigentlich dann in Ulysses, also ob es nun Blogartikel sind, andere Artikel, Bücher, Kurzgeschichten, das alles da so bei mir. Du benutzt ja jetzt Scrivener, wie lange benutzt du das schon?
Ich habe noch eine Frage zu Ulysses.
Achso.
Ja, hat das auch ein Rechtschreib- und Grammatikprogramm? Also
ja, Ulysses hat auch, hat einmal das vom Betriebssystem, ne, was halt drin ist. Und du hast dann einen Überarbeiten-Modus bei Ulysses, das heißt, du klickst auf Überarbeiten. Und da geht er dann gegen Language Tool. Das ist eine Open Source Grammatik und Stilprüfung. Das werden wir auch mal in die Shownotes packen.
Oh, liebe ich auch. Finde ich auch ein sehr gutes Programm, mit dem arbeite ich auch gerne.
Und das Schöne ist, dadurch, dass du Ulysses ja sozusagen im Abo bezahlst, kriegst du die Open-Source-Variante von Language Tool, sondern es gibt noch eine aufgebohrte, die sie normalerweise auch gegen Geld dann sozusagen dir anbieten. Und diese aufgebohrte Variante, die kriegst du bei Ulysses dann praktisch in Anführungszeichen geschenkt. Das bezahlst du natürlich mit dem Abo-Preis sozusagen mit, ne?
Hübsch.
Aber das hat meine Texte, glaube ich, wirklich sehr verbessert. Weil sie schreiben dir halt auch immer dann bei so Hinweisen, ne, das und das wird im Normalfall groß geschrieben, wenn das und das der Fall ist. Also sie sagen nicht einfach nur, änder das von da nach da, sondern sie erklären dir warum. Und das führt dann halt im Laufe der Zeit dazu, du machst halt weniger Fehler, weil du ja auch so einen kleinen Weiterbildungsprozess dadurch hast, ne?
Ah, sehr cool.
Und also ja, seitdem das Ding drin ist, habe ich das Gefühl, sind meine Texte dann auch nochmal wirklich qualitativ, was so Rechtschreibung, Grammatik und vielleicht auch bessere Formulierung angeht, wirklich nochmal eine ganze Stufe nach oben gegangen. Und das finde ich dann toll, dass das Tool das bietet. Und ja, ich bin auch bei Ulysses relativ begeistert, in Anführungszeichen, davon, dass sie es halt zumindest bisher nicht so irgendwie völlig mit Features überfrachten, sondern sich halt mehr oder weniger auf den Kern konzentrieren, natürlich hier und da was erweitern, neue Features hinzufügen. Zum Beispiel seit einigen Versionen kann man jetzt auch ordentlich mit Tabellen arbeiten. Das heißt, wenn du irgendwie ein Fachbuch oder so hast, wo du halt Tabellen drin haben möchtest, dann wird das jetzt von der Software auch sinnvoll unterstützt, auch im Export etc. Das ist dann ganz angenehm. Jetzt hattest du ja gesagt, du benutzt Scrivener. Wie lange benutzt du das jetzt schon?
Relativ lang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also mein erstes Manuskript habe ich noch in Word geschrieben. Ich glaube, dann bin ich zu Scrivener gewechselt. Also 2018, glaube ich. Also ich bin relativ bald gewechselt, weil man ja im Nano, also weil ich habe meinen ersten Nano geschrieben und gewonnen. Und hatte dann diesen Gutschein und dachte mir so, naja, für 30€ kann ich es mal ausprobieren. Und muss sagen, ich mag es sehr. Ich hätte sehr, sehr gerne Papyrus, aber wie gesagt, Papyrus sind halt irgendwie 220€ oder so. Hat man nicht mal einfach so rumliegen. Aber an sich ist Scrivener ein ganz gutes Tool. Also du hast halt ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie Word, nur dass du an der Seite nochmal so eine Art Szenenübersicht hast. Also du kannst da deine Du hast für jede Szene quasi dein eigenes Word-Dokument und kannst da dann sehr gut überblicken, wie viele Szenen hast du schon geschrieben, was ist da los, kannst an diese Szenen quasi kleine Bildchen heften, also zum Beispiel, das muss ich noch überarbeiten oder das wurde schon lektoriert oder sowas. Das mag ich ganz gerne. Und was ich auch sehr, sehr liebe, ist, du kannst für jede Szene eine kurze Zusammenfassung schreiben, also tatsächlich dann nur so 10 Wörter oder so. Und wenn du dann über die Szene gehst, also über zum Beispiel Kapitel, nimmst die Szene Kapitel 1, gehst mit deiner Maus so grob drüber, dann zeigt dir das sofort an, das und das passiert dort. Und das hilft mir extrem, mich in meinem Manuskript zurechtzufinden. Und das kann man auch schon machen, bevor man die einzelnen Szenen füllt. Also ich mache es halt ganz, ganz oft, dass ich halt meine Szenen, also mein Buch plane. Und dann weiß, in Kapitel 1 passiert das und das. Und dann lege ich halt mir Kapitel 1 an, schreibe meine Zusammenfassung, was da passieren wird. Und gehe dann zu Kapitel 2, schreibe da meine Zusammenfassung rein und dann kann ich quasi, wenn ich dann in Kapitel 1 gehe und das schreibe, einfach nur sehe ich, ah, das ist meine Zusammenfassung und dann kann ich das einfach schreiben. Und dann funktioniert es eigentlich ziemlich genau wie Word, würde ich sagen. Kannst mich natürlich verbessern, aber ich würde sagen, es funktioniert ganz gut, fast wie Word. Du hast unten halt deine wie viele Wörter du hast und wie viele Zeichen. Sie sind dann halt pro Szene, fängt es immer wieder neu an. Das heißt, ich mag es sehr gerne, weil ich dann immer einen Überblick darüber habe, wie viele Wörter hat mein Kapitel jetzt, damit die Kapitel alle grob gleich lang werden. Und dann kann man da schreiben und sich das dann auch als Word-Dokument ausgeben und dann hat man quasi, als hätte man es in Word geschrieben. Und das ist ganz praktisch. Und es gibt auch noch so ein paar Features, die ich ganz cool manchmal finde. Also man kann sich dort auch Charakterbögen abspeichern und dann kann man mit 1-2 Klicks sofort auf den Charakterbogen klicken und hat dann alle Infos, die man braucht. Muss man natürlich dann immer schön pflegen, dass da immer alle neuesten Infos sind. Das gleiche geht auch mit Orten. Du kannst dir auch, ich glaube, Gegenstände gibt's auch, so extra so eine Art Steckbrief, die sind dann schon vorgefertigt, also es steht dann halt sowas wie Name, Alter, Aussehen. Kannst dir aber auch deine eigenen Punkte noch dazu schreiben oder sogar ein Bild hochladen, wenn du das hast. Und Ich glaube, das war es dann auch schon.
Du hast dann, glaube ich, noch den Export drin, dass du theoretisch dann auch PDFs und so draus machen kannst, ne?
Genau, und da kannst du dich auch entscheiden, welche Kapitel zum Export eingenommen, also rausgegeben werden. Das heißt, du kannst halt sagen, du hast hier noch deine 15 Kapitel quasi, in denen du dir nur Notizen gemacht hast und die kannst du dann beim Export ausschließen und dann hast du das nicht, dass das noch mit dazwischen steht oder sowas oder am Ende, das ist ganz praktisch.
Was du davon gesagt hast, dass du halt noch so ein bisschen Charakterbögen, also so ein bisschen diese ganze Drumherum-Verwaltung hast, das ist bei Ulysses halt ja nicht der Fall. Da hast du wirklich eine reine, ja mehr so Schreibsoftware und du kannst da auch so Materialblätter anlegen. Das fand ich aber bei Scrivener so toll. Du hast halt, bei Scrivener ist es ja wirklich so, du hast pro Projekt halt eine Projektdatei, ne? Und du kannst dann ja nicht nur die deinen eigentlichen Text reinpacken, sondern du kannst ja halt auch Ordner anlegen und dein gesamtes Recherchematerial mit in dieses Projekt reinkloppen. Und das fand ich immer toll, wobei das dann auch immer so ein bisschen ausgeartet hat in fast Messitum, möchte ich sagen, bei mir. und das gibt's bei Ulysses nicht. Das habe ich ja da anders gelöst, haben wir, glaube ich, auch in der ersten Episode. Ich nutze dann halt ja Joplin, also so ein Open Source ja, Evernote-Geschichte sozusagen, also wo ich Notizen drin habe und habe dann dafür meine einzelnen Projekte nochmal Ordner, wo ich halt mein ganzes Recherchematerial sammle. Da gibt's ja dann auch so einen Webclipper, wo ich dann sozusagen aus Webseiten oder so direkt in meine Notizbücher was abspeichern kann aus dem Browser heraus. Und da habe ich mir dann so ja diese Zweiteilung geschafft, beziehungsweise geschaffen. Ja, und das war, fand ich aber bei Scrivener total toll, dass man das alles da reinkloppen konnte.
Ja, ich glaube, irgendwie kann man auch noch Zeitstrahl und anlegen oder irgendwie Personen, die Personen irgendwie in einem Mindmap zueinander anlegen. Aber das habe ich nie herausgefunden, wie das geht. Brauche ich auch nicht. Deswegen war das dann auch, dass ich dachte, so brauche ich nicht. Und an der rechten Seite kann man tatsächlich auch sich, also da ist dann oben so einmal diese kleine Zusammenfassung, die man sich schreiben kann. Und darunter gibt es dann einmal die Projektnotizen und einmal die Szenennotizen oder ich weiß gar nicht, Kapitelnotizen. Irgendwie so heißen die. Und dann kannst du dir entweder einmal Notizen machen für das gesamte Projekt, dann wird dir das die ganze Zeit angezeigt, oder du machst dir, kannst dir Notizen machen für dieses eine Kapitel und dann siehst du diese Notizen nur, wenn du dieses Kapitel öffnest. Das finde ich auch noch ganz gut. Da arbeite ich auch sehr gerne drin mit und ja.
Weil du es gerade angesprochen hast, so Zeitleisten, ne, bin ich an sich totaler Freund von, finde ich irgendwie total toll als Idee. Ich habe auch bei mir Aeon Timeline, das ist wirklich so eine professionelle Zeitleisten-Software, also da kannst du auch Morde mit aufklären, wenn du möchtest, ne? Also die wird da wohl auch in dem Bereich benutzt. Die ist wirklich super mächtig, super toll. Das einzige Problem ist, ich habe damit effektiv, ich glaube, 2 Zeitlinien bisher gemacht und habe das Ding schon irgendwie über Jahre, weil ich es dann doch fürs Schreiben irgendwie doch nicht mache und irgendwie mehr so, dass das ja entdeckende Schreiben da veranstalte und ich weiß nicht, also an sich finde ich es total toll, aber in der Praxis hat es dann irgendwie keine Relevanz. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir dann ist.
Ja, ich habe auch, als ich angefangen habe zu schreiben, mir so ganz viele Tools quasi angehäuft, bei denen ich dachte so, ja, die sind super praktisch. Auch ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber auch irgend so ein Programm, mit dem man tatsächlich Zeitstrahl und dann irgendwie 4, 5 Ebenen noch in der Geschichte planen kann. Das habe ich nie benutzt, weil brauchte ich nicht. Das ist nicht meine Art, wie ich Geschichten plane und schreibe und all sowas. Also es gibt ja unfassbar viele Tools, die man so haben kann, die dann irgendwie was bringen oder auch nichts bringen. Und ich habe halt mitbekommen, dass es ganz cool sein kann, das alles mal ein bisschen auszuprobieren. Aber dass es am Ende, man gucken muss, dass man nicht zu viel hat, weil man dann am Ende nur noch 30% seiner Zeit tatsächlich im Schreibtool ist und dort schreibt. Wenn man sagt, ich bin total der plottende Autor oder die plottende Autorin, dann passt das ja, dann ist das ja okay. Aber für alle anderen muss man halt vor allen Dingen am Anfang, wenn man sieht, was es alles gibt, sich so ein bisschen gucken, ist es sinnvoll, kann ich es gebrauchen oder ist es gerade nur eine Ablenkung, weil man sehr gerne prokrastiniert.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist wirklich, wirklich wichtig, weil man braucht zum Schreiben einen Stift und Papier oder eine Schreibmaschine, ne? Oder also die Schreibsoftware sollte das Leben einfacher machen, aber wir sollten uns halt nicht zuballern mit lustigen Tools, von denen wir denken, dass wir sie brauchen und die ganz toll sind und ich kann hier meine Dings machen und hier kann ich meine Sessions fürs Schreiben planen und mit diesem Tool kann ich die Lieblingsfarben der Charaktere generieren und dann haben wir nämlich lauter Tools, die wir ausprobieren, aber die uns eigentlich ja nur davon abhalten, unsere eigentliche Geschichte ja zu schreiben, ne?
Apropos unnütze Tools, reden wir über Papyrus. Nein, ich finde Papyrus wunderschön, ich liebe es, ich will es unbedingt irgendwann haben. Ist quasi ein bisschen wie Scrivener, würde ich sagen. Nur, dass es mehr, dass man mehr Schnickschnack hat. Zum Beispiel, was, glaube ich, am Ende der Grund ist, warum die meisten AutorInnen das holen, ist, es gibt eine Stilüberprüfung und eine Lesbarkeitsüberprüfung. Die sollen so ein bisschen helfen in der Vorbereitung zum Lektorat. Also das zeigt dir dann ganz viel an, wenn du viele Wortwiederholungen hast, wenn Texte nicht so gut lesbar sind, also wenn sie zu schwierig geschrieben sind, wenn deine Sätze zu lang sind, wenn du sehr oft schwache Verben benutzt und all das. Und das ist toll und ich will es haben. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum viele AutorInnen sich irgendwann für Papyrus entscheiden. Von dem Aufbau mit den Szenen ist es, glaube ich, genauso wie Scrivener. Und du hast, glaube ich, einen Duden-Korrektor. Also das ist die beste Rechtschreibprogramm, also eine der besten Rechtschreibprogramme, die man derzeit bekommen kann, ist damit dabei. Und was ich sehr cool finde, ist, dass du auch Figuren anlegen kannst mit Namen, Spitznamen und was nicht alles in den Charakterbogen noch so passt. Und dann wird dir im Text die Namen markiert. Und du kannst, wenn du auf die Markierung klickst, öffnet sich automatisch dein Charakterbogen. Und ich glaube, es wird sogar gezählt, wie oft du welchen Namen benutzt. Also, du kannst dir dann auch anlegen, dann siehst du sofort, wenn du in die Szene startest, welche Personen in dieser Szene vorkommen. Und gibt's auch ganz viele Tools zum Plan von Zeitlinien also es gibt sehr, sehr, sehr viel. Du hast gefühlt alles, was man braucht, wenn man auf Schnickschnack steht, in diesem Tool drin. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich gerechtfertigt der Preis, trotzdem nicht gerade preiswert.
Ja, und dann wieder die Frage, wie viel von dem Schnickschnack benutzt man am Ende und lenkt es einen dann vielleicht doch mehr ab? Ich würde doch gerne was zu dieser Stilüberprüfung sagen. An sich ist das ja, auch so wie du es beschrieben hast, ein schönes Tool, ne? Wobei ich dann manchmal auch so Angst habe, ich sag mal, dass dann am Ende, jetzt wenn wir es mal überspitzen, halt uniforme Texte rauskommen, weil es kann ja durchaus mal gewünscht sein, dass halt Wortwiederholungen an bestimmten Stellen da sind, weil sie halt bestimmte Sachen aussagen sollen oder dass wir mal ein schwaches Verb benutzt haben, weil es halt an der Stelle ja wichtig ist oder zur Geschichte passt etc. Und weil es dann halt doch irgendwo eine Art ja maschinelle Auswertung ist, ne, wo der Lektor vielleicht sagt, oh, hier ist das toll, ne, aber den anderen Stellen meckere ich es an, ne, und du es dann vielleicht als unerfahrener Autor dann einfach, ich sag mal, überall glatt bügelst und deinen Text dann vielleicht an einigen Stellen auch ja weniger interessant machst.
Ja, also die Gefahr sehe ich tatsächlich ein bisschen weniger, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, man muss sich seines Textes gut bewusst sein, um zu verstehen, an welchen Stellen es sinnvoll ist, Dinge zu ändern und wo es sinnvoll ist, Dinge zu lassen. Das Gleiche gilt aber auch fürs Lektorat. Also ich arbeite jetzt auch gerade wieder durch ein Lektorat durch und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wo kreidet mir die Lektorin was an, wo korrigiert sie etwas, wo sagt sie, hey, hier ist eine Wortwiederholung, die sollten wir ausmerzen und wo ist es so ein, ja, das klingt toll und du denkst dir so, das sind auch Wortwiederholungen. So, ja, aber es ist ein Stilmittel an dieser Stelle und dort war es einfach, weil du nicht aufgepasst hast. Und deswegen muss man auch, wenn man mit echten Menschen arbeitet, trotzdem gucken, dass man, wie man seinen Text haben will und nur weil ein Lektor oder eine Lektorin was anmerkt, heißt das nicht, dass es der beste Weg ist und dass man das unbedingt alles ändern muss.
Ich glaube, Papyrus war ja auch von einem deutschen Entwickler, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Die Scrivener kommt ja aus Großbritannien und vielleicht noch Ulysses. Ulysses ist eine Leipziger Firma, die das macht. Jetzt hatten wir ja sozusagen unsere große Schreibsoftware. Ich weiß, du benutzt so für Ideen, das hattest du ja auch in der ersten Episode von unserer kleinen Serie dir mal gesagt, dass du auch Trello so für Ideen benutzt, ne?
Ja. Also ich habe einmal ein Board, wo ich alle meine Ideen stichpunktartig aufschreibe, also quasi nur Arbeitstitel und dann irgendwie Pitch oder kurze Zusammenfassung, wenn man die Karte öffnet. Ich habe jetzt aber auch eine meiner Projekte, mit Trello geplottet und das war auch eine ganz gute Erfahrung. Muss ich noch ein bisschen weiter ausprobieren, um da wirklich viel zu sagen können, aber es kann sinnvoll sein, neue Softwares auszuprobieren, weil man dann nochmal seine Prozesse neu überdenkt, neu reflektiert, neu guckt, was kann ich, also was ist vielleicht wirklich sinnvoll, was ich bis jetzt getan habe, was ist vielleicht überflüssig oder wo hapert es bei mir noch, weil das sieht man ja am ehesten, wenn man seine bekannten Strukturen verlässt.
Und gibt es da noch irgendeine Software, die du vielleicht zumindest ab und an / regelmäßig benutzt, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Also klar, wir haben jetzt unsere immer ganz große Schreibsoftware, also Scrivener, Ulysses dann bei uns in dem Fall. Und ist da noch irgendwas außenrum, was du vielleicht ab und zu benutzt und was du als hilfreich erachtest?
Kriege ich jetzt Ärger, wenn ich ChatGPT sage? Das wird so in der Autoren-Community, habe ich das Gefühl, voll verteufelt, aber kann tatsächlich hilfreich sein. Wenn man zum Beispiel mitten im Schreibprozess ist, das mache ich sehr, sehr gerne, und plötzlich einen Namen braucht. Ich kann natürlich meinen Schreibprozess beenden, auf Pinterest jetzt eine halbe Stunde nach dem perfekten Namen suchen oder ich öffne ganz schnell den Tab mit ChatGPT und frage ihm oder sie, wer weiß, gib mir einen Namen, das und das und das Setting passt, männlich, 25 Jahre alt und dann gibt er mir 5 Namen und ich sehe, okay, das ist ein guter Name, ich benutze den. Für sowas einfach, um meine, wenn ich im Schreiben bin, schnell Informationen auch abzurufen oder sowas, funktioniert das ganz gut. Immer, wenn ich Informationen von ChatGPT benutze, überprüfe ich die im Nachhinein nochmal, dass das wirklich stimmt, weil der gibt auch viel Scheiß aus und nicht alles, was da ausgegeben wird, stimmt auch. Aber oder halt auch, wenn ich in eine Szene gar nicht reinkomme oder Abläufe einer Szene nicht weiß, dann lasse ich mir von ChatGPT einen Vorschlag schreiben. Also, keine Ahnung, beschreibe mir, wie man häkelt. Und dann schreibt mir ChatGPT, wie man häkelt. Und dann kann ich halt gucken und da was übernehmen. Ich übernehme das niemals so, wie sie mir das ausgibt, sondern nehme das als Vorschlag, als Inspiration. Und auch beim Plotten kann es tatsächlich teilweise sinnvoll sein. Also es ist zwar alles sehr langweilig und festgefahrene Strukturen, aber einfach in diesem Nachdenken über, was habe ich da jetzt für Möglichkeiten, kann das sehr hilfreich sein. Einfach so ein bisschen, als ob man mit jemandem über das Projekt redet, ohne tatsächlich mit einer Person reden zu müssen. Das kann tatsächlich sehr hilfreich sein.
Ja. Es ist ja immer gut, wenn man den Menschen aus der Gleichung streichen kann. Aber zu ChatGPT beziehungsweise diesen ganzen Large Language Modellen, also aus meiner Sicht, es ist halt einfach ein Werkzeug, ne? Und warum sollte man das nicht nutzen? Man muss auch dazu sagen, also es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich da jetzt irgendwie mein Buch schreibe und dann sage, generiere mir mal bitte jetzt ein Kapitel, wo das und das passiert, weil der Text, der da rauskommt, entspricht halt nicht dem eigenen Stil und man würde schon selbst, wenn man ihn nimmt dann und übernehmen würde wollen, so wie der ist, ich weiß nicht, da kriegt man dann die Fingernägel aufgerollt, weil das halt überhaupt nicht die eigene Schreibe ist, sondern man das alles und man muss das dann also ja, als Inspiration, als Werkzeug ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache und die Katze ist da aus dem Sack auch an der Stelle, das heißt, diese Tools, die gibt's jetzt halt, die sind in der Welt und wir müssen halt auch damit lernen, damit mit umzugehen und sie ja auch produktiv zu nutzen und das ist halt an einigen Stellen dann auch sehr, sehr angenehm, wenn man dann halt mal, ne, wie du das mit dem Häkeln beschrieben hast, ne, wo man dann sagt, ach so ist das, ah, alles klar, ja, jetzt das und dann kann ich das vielleicht so und so machen, also das würde ich nicht verteufeln. Ich glaube, da, wo man dann wirklich drüber nachdenken kann, sind halt die ganzen Geschichten, wenn es halt in Richtung, ich schreibe mir komplette Bücher oder über diese Geschichten, weil dann habe ich halt als Autor da ja wenig oder gar keine kreative Leistung mehr reingesteckt und das halte ich dann für so ein bisschen. Und das tut natürlich dann auch im schlimmsten Fall halt den Buchmarkt dann voll müllen, wenn das wirklich mal in der Perfektion funktionieren sollte. Dann gibt es bestimmt so ein Label, wie so ein Bio-Label, von echten Menschen geschrieben.
Ich find's lustig, aber es ist eigentlich traurig.
Aber wen das Thema zumindest aus ja anekdotischer Sicht mehr interessiert, wir haben ja da zusammen einen Podcast mit dem Namen Maschinengeflüster, wo wir halt wirklich immer entsprechend Geschichten aus diesen generierten Geschichten vorlesen und uns dann nochmal ein bisschen kurz drüber unterhalten. Und man kriegt da so ein bisschen Eindruck, was diese Sachen können und an welchen Stellen das Ganze halt ja noch verbesserungswürdig ist, beziehungsweise man halt merkt, es ist manchmal doch sehr wiederholend und es war halt ein ganz normaler Tag. Hier kommt sehr, sehr oft vor. Ich überlege gerade, ob ich sonst auf meiner Seite noch irgendein Tool habe, wo ich sage, ja, das ist das Ding, aber ich glaube, ich habe mein Joplin für die ganzen Ideen und Notizen. Ja, theoretisch hatte ich ja schon gesagt, ich habe mein Zeitleisten-Tool, aber das nutze ich effektiv nicht. Ich habe auch so ein Mindmap-Tool, auch das nutze ich effektiv nicht. Eine Sache habe ich, die nutze ich nicht häufig, aber in bestimmten Dings. Das ist der Storyplaner und Storyplaner ist eine App für iOS. Ich weiß nicht, ob es sie auch für Android gibt, da müsste ich mal nachgucken. Aber das ist so, ich kann unterwegs nicht produktiv sein, aber ich kann durchaus im Zug sitzen oder so oder mal Beifahrer sein und dann mir überlegen, halt ja eine Geschichte zu schreiben und dann, da kann man mich so Charaktere planen und so Szenen und so. Also das ist ein reines Plotting-Tool, ohne dass du da jetzt groß in die Szenen was reinschreiben kannst, ne, sondern wirklich so Plotting-Charaktere. Und das benutze ich ab und an, wenn ich halt mal wirklich meistens irgendwo mit dem Handy nur bin und dann doch Langeweile mich überfällt und ich ein bisschen was planen möchte, weil ich eine Idee habe. Das nutze ich dann da und ansonsten überlege ich gerade, ja, war es das eigentlich so ein Tooling?
Mir ist doch noch eine Sache eingefallen, die ich sehr, sehr gerne benutze. Und zwar, das ist eine App, ich glaube für Android, ich weiß nicht, ob es für iOS auch gibt, ich glaube schon, die heißt Writometer. Da kann man Projekte anlegen, die ist gar nicht zum Schreiben da, sondern tatsächlich zu begleiten fürs Schreiben. Und das ist quasi da kann man den Wordcount tracken, aber auch ich kann mir meine Pomodoros einstellen, ich kann mir selber entscheiden, ich mache die 30 Minuten. Dann zählt er das quasi runter, sagt mir nach den halben Stunde, übrigens, deine Zeit ist vorbei. Und dann kann ich meinen Wordcounter eintragen. Dann sagt er mir, wie schnell ich war, also wie viele Wörter ich pro Stunde schreibe. Und dann kann ich halt eingeben, ich würde gerne jetzt 5 Minuten Pause machen oder ich würde 10 Minuten gerne Pause machen. Und dann erinnert er mich nach den x Minuten, dass ich weiterschreiben wollte und quasi ist es das so ein bisschen und dann kann ich da auch einstellen, ich würde gerne mein Buch bis dann und dann fertig haben und es dann so und so viele Wörter werden und dann erinnert er mich jeden Tag, übrigens, du musst heute noch 200 Wörter schreiben, damit du es bis zu deiner Deadline schaffst. Genau, damit arbeite ich sehr, sehr gerne noch so ganz fernab und es blockiert tatsächlich auch das Handy in der halben Stunde, in der ich meine Pomodoros mache. Das heißt, in der halben Stunde habe ich keine Möglichkeit, auf mein Handy zuzugreifen. Das heißt, es ist ich kann mich jetzt schon mal schnell ablenken und gucke jetzt da nochmal das nach oder ich antworte schnell auf eine Nachricht, sondern es ist tatsächlich ich kann sehr, sehr gut und fokussiert arbeiten damit und das ist super. Ich liebe es. Ich will nie wieder darauf verzichten.
Ich glaube, bis auf die Pomodoros, was die ganze Geschichte angeht, hier von wegen Ziele setzen und gucken, wie viel man geschafft hat und das auch tracken über den Zeitraum, das ist dann auch so, da hat Ulysses dann für die einzelnen Unterdinge halt, wenn du da ein Ziel anlegst, auch ein entsprechendes Tracking automatisch drauf, dass man das so ein bisschen gucken kann und Statistik ist ja immer irgendwie geil, ne, zu sehen, ich habe so viele Wörter geschrieben in der Zeit und auch und diese Woche habe ich 50.000 Wörter geschrieben und das ist natürlich immer so ein bisschen toll, wobei am Ende muss man natürlich auch sagen, also bis auf die Statistik, wie viele Wörter man geschrieben hat, weil das meistens ein Wert ist, der auch irgendwo relevant ist im Sinne von, mein Buch soll halt mindestens 40.000 Wörter aufwärts haben oder was weiß ich, ne? Sind die anderen Werte natürlich alle mehr so, ja, fürs eigene sich drüber freuen, aber ich glaube, der Praxisbezug ist dann immer eher fragwürdig.
Ja. Okay, dann habe ich tatsächlich noch eine Sache in der App tatsächlich, also in Writometer. Das ist ganz cool. Du kannst halt einstellen, zum Beispiel für 500 Wörter bekomme ich ich weiß nicht, wie das Ding heißt, das ist so eine In-App-Währung quasi. Und für 500 Wörter, die du schreibst, bekommst du halt ein Ding davon und kannst dann dir selber, es gibt eine Art Shop, den kannst du dir halt selber auch generieren. Das heißt, du sagst, hey, ich möchte, keine Ahnung, ein Stück Schokolade essen und das sage ich, das kostet jetzt ein von dieser In-App-Währung. Und dann kannst du halt, nachdem du diese 500 Wörter geschrieben hast, kriegst du halt eins von diesen Dingern da und dafür kannst du das dir halt einlösen und kannst dann in echt dir was gönnen. Das finde ich noch ganz süß. Es hat am Anfang sogar ganz gut funktioniert bei mir. Mittlerweile mache ich es nicht mehr, sondern sammle nur noch Punkte. Aber ja,
Ja, ich fürchte, das würde bei mir zum Problem führen, dann irgendwie ich in einem Interview und werde gefragt, warum ich es im Monat schaffe, 1,5 Millionen Wörter zu schreiben. Und meine Antwort wäre nur, weiß ich auch nicht. Weil die Schokolade. Ja. Ja, ich glaube, mit der Software sind wir durch, ne? Und dann hätten wir jetzt unser nächstes Thema, beziehungsweise haben noch zwei größere Themen sozusagen auf unserer Liste. Aber ich denke, die werden wir uns dann auch aufheben ja für die nächste Episode unserer kleinen Serie. Da geht es nämlich dann um das ganze Veröffentlichen, also so Sachen wie Verlag oder Self-Publishing und auch so, ja, nämlich jetzt Hardcover, Softcover, was ist da der Unterschied? Und ja, auch nach der Veröffentlichung ist dann auch noch so eine Sache, über die wir reden wollen. Also warum schreiben wir denn überhaupt? Was erwarten wir davon? So auch so Formate, dass wir über Hörbücher, E-Books reden. Und in diesem Sinne sagen wir ja für diese Ausgabe unserer kleinen Serie erstmal Tschüssi und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net